Gedankenknoten, dein Podcast für mentale Gesundheit und persönliches Wachstum. Von und mit Birte Drescher. Hallihallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Gedankenknoten. Ihr hört es, ich bin ein bisschen erkältet und ich hoffe, dass meine Stimme die heutige Folge übersteht. Das Gute ist, dass ich heute selber gar nicht so viel sagen werde. Denn ich habe heute eine Gästin bei mir und der werde ich heute ganz, ganz viel Raum geben. Nicht nur, um meine Stimme zu schonen, sondern weil ich ihr die Möglichkeit geben möchte, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Hacker wird uns heute mitnehmen und uns von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Sie wird uns erzählen von dem Ereignis, das ihr Leben in davor und danach aufgeteilt hat. Und wie es kam, dass die Landwirtin aus Leidenschaft in einer Nacht- und Nebelaktion nicht nur ihren Hof, sondern auch ihren Mann und ihre zwei Kinder hinter sich gelassen hat. Ich bitte jetzt schon mal zu entschuldigen, der Ton war nicht der beste, denn Heike lebt noch immer auf dem flachen Land mitten in Niedersachsen und da ist das Internet nicht immer so gut, aber ich hoffe, trotz des Tons, ich habe mir Mühe gegeben beim Bearbeiten, könnt ihr der Geschichte wunderbar lauschen. Also schnappt euch einen Kaffee und auf geht's. So, liebe Heike, herzlich willkommen. Schön, dass du bei mir heute im Podcast bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du hast dich ja sofort bereit erklärt und hast gesagt, ja, ich würde total gerne meine Geschichte erzählen. Und hattest mir ja dann auch schon im Vorfeld so kurz ein paar Sachen erzählt von deinem Schlaganfall damals. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du uns heute einmal so ein bisschen mitnimmst in deine lange Reise, die das so mit sich gebracht hat.
Ja, also mein Schlaganfall war im Mai 2018 und ich teile mein Leben praktisch seitdem ein in davor und danach. Hm. Ja, und wie sah mein Leben davor aus? Also ich war 22 Jahre, also Mitunternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebes. Und da die Landwirtschaft ja ab dem Zeitpunkt 2009 immer sehr stark unter wirtschaftlichen Problemen gelitten hat, kroch dieses auch so langsam in die Familie. Wie sahen meine Tage aus? Ja, 12 bis 14 Stunden Arbeitstage. Das heißt, neben der Stallarbeit, ich habe zwei Kinder, Jahrgang 99 geboren und 2006. Und Haushalt und Führung und Buchhaltung war mein Tag mit ausgefüllt. Also immer sehr stark unter Stress behaftet und natürlich die äußeren Umstände krochen dann praktisch in die Familie rein und waren irgendwann letztendlich auch wohl der Auslöser meines Schlaganfalls im Mai 2018.
Und das klingt ja auch nach körperlich sehr anstrengenden Tagen, nicht nur mental.
Ich war im Betrieb für die Tiere zuständig, also praktisch der Viehmanager. Das heißt, für die Gesundheit der Tiere und habe dann eben gemolken und zum Schluss hatten wir Melkroboter, die uns die Arbeit erleichtert haben. Und das war so, ja, die Tage gingen da so hin, sag ich mal, das hat man so nicht empfunden. Ich war dann ja auch einen Tacken jünger als heute. Aber dieser Stress und die äußeren Umstände haben dann wohl letztendlich dann eben auch zu diesem Schlaganfall geführt. Also, dass eben die Thematik oder die Sachen, die an der Landwirtschaft herangetragen worden sind, die Auflagen und ähnliches, haben dann ja letztendlich mich auch mit zu Fall gebracht.
Mhm. Wie sah denn überhaupt dein Leben auf dem Bauernhof aus? Also gab es da auch mal irgendwie freien Tag, Urlaub oder wurde da komplett durchgezogen?
Also Urlaub, wir haben uns zwar mal ein Wochenende rausgenommen, das konnten wir aber erst, als wir dann auch, letztendlich ist es so, wenn wir Urlaub nehmen wollen, muss der Betrieb ja weiterlaufen. Ja. Das heißt, die Tiere müssen versorgt sein und alles. Und da jemanden zu finden, ist ganz schwierig, weil man ja letztendlich das höchste Gut, was man hat, ihnen anvertraut, nämlich unsere Tiere. Also die ersten Jahre sind wir eigentlich gar nicht viel weg gewesen. Ganz zu Anfang waren meine Schwiegereltern noch stark mit dem Betrieb involviert. Da ging das nochmal. Und als wir noch keine Kinder hatten und am Ende, in den letzten Jahren, hatten wir dann Mitarbeiter. Da ging das dann schon mal eher. Aber nochmals gesagt, das will ja alles doppelt bezahlt sein. Eine Reise am Wochenende muss bezahlt sein. Und gleichzeitig auch die Kraft, die dich dann ersetzt. So, und wenn dann alles schon sehr knapp bemessen ist, spart man natürlich am ehesten an sich selber. 2009 schon einen Burnout gehabt. Und habe dann ab dem Zeitpunkt, also es wurde nachher in der Reha gesagt, von 2009 bis 2018 war das eben ein schleichender Prozess, der dann praktisch den Schlaganfall finalisiert worden ist. Ich habe dann mittags eine größere Pause gemacht. Ich habe mich dann zurückgezogen, um zu schlafen und ähnliches. Also große Pausen gab es halt nicht.
Okay, also schon so minimal ein bisschen was verändert. Wie alt warst du, als du den Burnout hast?
39.
Also ungefähr so alt wie ich jetzt.
Ja, also ja. Vom Jahr 38, 39. Also 39 bin ich da geworden. Ja, das ist doch so nett, kommt das hin. Ja, und das ist so, und eben als Selbstständiger ist es so, wenn du heutzutage als Angestellter eben krankgeschrieben bist, hast du ja eine Zeit lang der Krankschreibung. Das hast du in einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht. Wir stehen maximal 6 bis 8 Wochen eine Ersatzkraft zur Verfügung, der dann deine Arbeit mit aufhängt. Und danach musst du eigentlich praktisch wieder funktionieren. Ne? Dann ist das vorbei.
Ist keine Pause eingeplant, kein Kranksein.
Also in der Landwirtschaft ist das ja noch ein ganz besonderes Phänomen eben, dass du, wenn du krank bist, hast du ja die Möglichkeit, eine sogenannte Ersatzkraft, Betriebshelfer zu bekommen. Und die steht dir aber dann für maximal 4, wenn mit besonderen Anträgen, 8 Wochen zur Verfügung. Und danach ist das dann nicht möglich. Ne? Also außer es ist ein Berufsunfall, also sprich ein Unfall, der innerhalb des Betriebes stattgefunden hat, dann hast du noch mehr Möglichkeiten über die Berufsgenossenschaft eine Ersatzkraft zu bekommen. Naja, und in unserem Fall war das so, als ich den Burnout hatte 2009, waren wir gerade mit unserem großen Stall fertig, mit dem Bau, und wollten da einziehen. So, und um das dann eben auch voneinander zu kriegen, haben wir dann noch eben 2 Monate auf Rechnung eine Kraft dann so bezahlt, damit wir eben diesen Fortschritt dann auch vervollständigen können letztendlich. Ne? Naja, und trotzdem musst du ab dem Zeitpunkt, du musst dann irgendwann im Betrieb wieder mitarbeiten oder du arbeitest in dem Betrieb wieder mit, wirst zwar noch psychologisch betreut, um dann vielleicht irgendwas zu ändern, aber die Schrauben, die du ändern kannst, die sind minimal. Also wenn du eben selbstständig bist, wie das Wort auch immer schön, so schön heißt, selbst und ständig, hast du nicht viel Möglichkeiten und du musst ja auch eben Ergebnisse bringen, weil ja solche Stelle sind ja auch fremdfinanziert, du musst ja auch Ergebnisse liefern. Das heißt, die Zahlen müssen dazu auch natürlich stimmen, dass das Geld, was du in der Hand hast, das ist eben auch sich bezahlt macht. Also was du eingesetzt hast, dass das auch bezahlt macht. Ja, und somit meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt. Du wirst ja, wenn du so und bist ja auch nicht mehr allem gerecht. Und meine Mutter war zu dem Zeit Pflegefall, die war im Pflegeheim. Die starb dann 2010, also letztendlich, du hast keine Chance. Ne? Du hast keine Chance zu sagen, so, ich beschäftige mich mal mit mir selber und Mensch, was kann ich denn jetzt ändern? Nein, du verfällst einfach eben in die alten Strukturen und machst weiter wie bisher und hoffst, dass es so geht.
Also immer nur funktioniert.
Genau. So, und dann starb meine Mutter 2010 und 2013 starb meine Schwester. Und 2016 hatte mein Sohn einen schweren Verkehrsunfall. Und du hast ja irgendwann, fragst du dich, wirst du für irgendwas bestraft? Was passiert? Ne? Was passiert dir um mich und so? Ne? Ja, wie soll ich das sagen? Also die Zeit war geprägt von viel Arbeit. Ja, ein totaler Spagat zwischen Arbeit, Familie, und der Betrieb stand immer im Vordergrund. Also letztendlich haben wir uns irgendwie da alle verloren. So, und 2016, der Unfall von meinem Sohn, einen schweren Verkehrsunfall. Dann sind wir im Herbst 2016 noch ausgeraubt worden mit hohen Schäden. Und somit hat dann das Finale 2018 meinen Schlaganfall ist dann irgendwo gewesen, der sich wohl vorher schon angekündigt hatte. Ich hatte also 14 Tage über den Schlaganfall 6 kleine Schlaganfälle, die ich aber nicht gemerkt habe. Mhm. So sogenannte TIAs. Ich hatte permanente Kopfschmerzen, wo auch keine Tabletten nichts halfen, aber das bin ich erst im Nachhinein gewahr geworden.
Ja.
Naja, und dann durch eine Stresssituation ist dann dieser Schlaganfall dann ausgelöst worden.
Nimm uns doch gerne mal mit an den Punkt, wo das passiert ist mit deinem Schlaganfall. Nimm uns doch gerne mal an diesen Tag hin mit.
Ja, also am Abend war eine große, ja, so ein Streit, eine stressauslösende Situation. Und ich merkte nachts schon, dann in der Nacht, das war Pfingsten im Mai 2018, merke ich nachts schon, Mensch, mir ist irgendwie ganz komisch. Ne? Also ich habe so im Kopf solche Probleme und ja, dann werde ich morgens wach und stehe dann auf und gehe dann auch nach draußen zu den Tieren hin und ja, und merke, dass die ganze linke Gesichtshälfte, die fühlte sich so komisch an und ich war eigentlich nur am Weinen. Ich wusste, ich konnte nur heulen. Also mein Sohn guckte mich an, Mama, was ist mit dir? Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich mich kurz hingelegt und dann merkte ich, dass die linke Seite anfing zu kribbeln. Und dann habe ich meinem Sohn eine WhatsApp geschrieben und der kam dann und er sagte so, und dann hatte er aber dann schon geistesgegenwärtig mit dem Krankenhaus telefoniert und der hatte mich dann zum Krankenhaus gebracht und in der Notfallgeschichte fragten sie ihn dann, redet ihre Mutter eigentlich viel? Jo, ohne Punkt und Komma, die kann gut reden. Ja, aber da in dem Moment konnte ich nicht mehr so viel reden und auch verwaschen. Mhm. Und dann bin ich sofort ins nächste Krankenhaus verlegt worden, was spezialisiert war auf Schlaganfall. Das war das erste Wochenende, wo es dann so extrem heiß wurde, wo wir danach ja eine ganz lange Zeit hatten, wo wir diese heiße Phase hatten mit immer um die 30 Grad. Mhm. Naja, und dann habe ich 1,5 Tage in der Notfallaufnahme gelegen, weil an dem Wochenende 20 Schlaganfälle kamen.
Wow.
Und die keinen Platz auf der Stroke hatten. So, und da kam ich dann nach 2 Tagen hin. Ist es heute immer noch so, oder sage ich mal, es ist schon wesentlich besser geworden. In Stresssituationen fängt dann die linke Seite jetzt an zu pulsieren. Mhm. Das ist für mich dann immer ein Zeichen, mach langsam. Richt dich nicht auf, stress dich nicht. Aber das ist eben ein ganz langer Weg dahin gewesen, das überhaupt zu erkennen.
Was ging dir denn damals durch den Kopf in dem Moment?
Das war's. Das Leben als Film. Mhm. Also wenn ich da ich war total verängstigt, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passierte. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter aufgrund eines Schlaganfalls gestorben war und ich wusste ja aus der Erfahrung, was da passieren kann. Und das hat mich, Panik. Also ich habe richtig Panik gehabt und habe gesagt, ja, das war's dafür, hast du gelebt, dass du jetzt hier praktisch kaputt gehst.
Ja.
Und von der Warte her habe ich, du hörst, bist verkabelt, du darfst dich nicht bewegen, du hörst das ganze Piepen rund um dich und zu. Oder auch als ich auf der Stroke nachher lag, war ja eine Kamera direkt über mir. Rechts und links überall Monitore. Du bist ja total verängstigt. Du bist ja letztendlich der Technik ausgeliefert und weißt gar nicht, was geschieht denn jetzt mit mir und wie geht's denn weiter?
Hm.
Du stehst ja an einem Punkt. Du siehst auch das Leben bis dahin. Ich war dann ja 47. Siehst das Leben ja als würde ich das mal eben einmal gerade vorgespielt. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 11. Da habe ich gedacht, so, die lässt du jetzt hier zurück. Ne? Ist eben Landwirtschaft ist sehr männlich geprägt. Ne? Und sie als einzige Frau, also als Mädchen, dann praktisch lässt sie zurück. Was wird aus ihr? Und mein Sohn war zu dem Zeitpunkt 19. Der war dann ja schon groß, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, was passiert jetzt? War es das jetzt? War es das Ende? Und wie geht's dann weiter? Na, also ich bin immer schon ein lösungsorientierter Mensch gewesen. Wenn mir eine Herausforderung angetragen worden bin, in dem Moment, wo das mir gesagt wurde, habe ich dann schon immer überlegt, wie kannst du es lösen? Ja, und das ist mir, sag ich mal, diese Stärke ist mir eigentlich letztendlich jetzt auch zugute gekommen. Ja, und also letztendlich, ich kann wirklich sagen, so ein Schlaganfall ist schon ja ein Wecker, ein zum Aufrütteln. Ja, also es stellt schon was dar. Es muss schon hat schon eine große Bedeutung. Und das sollte man sich auch bewusst sein. Ne? Also ich habe im Nachgang mich ja mit vielen beschäftigt und da war dann eigentlich, wenn man das übersetzt, ist der Schlaganfall steht auch wie dafür zu einem Nein im Leben. Oder dann das Nein zum Leben. So, und letztendlich kann ich sagen, vielleicht wollte ich auch einfach nicht mehr so weiterleben, wie es im Vorfeld gewesen ist.
Hat dein Körper dir dann quasi den Ausweg gezeigt, den du nicht mehr finden konntest?
Den Mut nicht. Also weil ich nicht den Mut gehabt habe, ich bin Vollblutlandwirtin gewesen. Also ich habe ursprünglich Volkswirtschaft studiert, hatte da meinen Ex-Mann kennengelernt. Bin auch auf den Betrieb gegangen, habe mich während meiner Tätigkeit als auf dem Betrieb auch als Landwirtin ausbilden lassen, Hauswirtschaft. Habe mich mit Naturheilverfahren auseinandergesetzt, habe ganz viele Sachen gemacht und auch vieles angewendet und immer auch mit der Rückendeckung meines Ex-Mannes, der sagte, du setzt es hier ja ein, es kommt uns ja zugute. Und ich habe es geliebt. Ne? Und das Schlimme daran ist, ich sage ja, umso mehr die Zeit jetzt vergeht, kann ich mich an manche Sachen auch nicht mehr erinnern. Denn der Schlaganfall hat in einem Areal stattgefunden, der für das Langzeitgedächtnis zuständig ist. Und das wird mir dann immer dann bewusst, wenn meine Kinder mir sagen, Mensch, Mama, du weißt doch, die und die Situation, da war das und das. Und dann sage ich immer, tut mir leid. Weißt du? Und das ist mir aber ein paar Jahre später richtig aufgefallen, dass bestimmte Sachen ich auch ausblende, auch bestimmte Sachen von dem Tag, wo der Schlaganfall stattgefunden hat, kriege ich nicht mehr zusammen. Ich weiß wohl, dass mein Hobby waren rotbunte Kühe, wir hatten ein paar rotbunte Kühe dazwischen und ich wusste, an dem Tag hatte eine einen Kalb bekommen und der Kuh ging es nicht so gut und die habe ich noch versorgt. Habe ich die noch versorgt, dass es ihr besser ging, das weiß ich noch. Aber alle Umstände rundum zu, Reaktion meines Ex-Mannes, unseres Mitarbeiters oder, das weiß ich nicht mehr. Es mag ein Schutz sein, ich erkläre mir das heutzutage, also aus meinem heutigen Standpunkt, es kann ein Schutz gewesen sein, um mir diesen Schmerz, also praktisch abzunehmen, den ich vielleicht empfunden habe. Aber viele Sachen weiß ich halt nicht. Mag vielleicht ja auch ganz gut sein.
Ja, es war ja auch ein totaler Schockmoment. Das ist auch schon ein heftiger Einschnitt.
Und das mag zwar 7 Jahre, es ist eine Zeit, ja, aber sag ich mal, 7 Jahre und die vor die Zeit, das ist natürlich der Zeitpunkt, ist natürlich ein wesentlich größerer Abschnitt als der Abschnitt, der seitdem vergangen ist. Ne? Wie gesagt, wir waren über 20 Jahre verheiratet. Ich war seit 1996 da auf dem Betrieb. 2018 ist das passiert. Man hat da ja eben viel Herzblut, viel Zeit und mit reingesteckt und man hat alles zusammen durchgestanden und versucht, alles zusammen durchzustehen. Und das ist schon, und wenn man dann an so einem Punkt ist und sich letztendlich dann doch irgendwo doch allein gelassen, zurückgelassen fühlt, ja, und dann muss man in dem Moment dann eben überlegen, wie geht es weiter.
Wie war denn die Zeit nach dem Schlaganfall? Wie lange warst du im Krankenhaus oder wie lange hat das gedauert, bis du wieder halbwegs auf den Beinen warst?
Also da ich ja viel Glück gehabt habe und die Beschwerden, sprich linke Seite, Taubheitsgefühl, Sprache, wie auch mit dem Gesicht, das war innerhalb von 24 beziehungsweise 48 Stunden rückläufig und war auch mehr oder weniger weg. Aber da kam natürlich die emotionale Belastung dazu, da kamen also die Gefühle dazu, ne, die dann jetzt überhand nahmen. Und und letztendlich habe ich 10 Tage im Krankenhaus verbracht, weil dann auch noch eine Rückenmarksfunktion stattgefunden hat, um zu sehen, ob da vielleicht auch noch aus einer anderen Perspektive, also sprich eine Borreliose durch einen Zeckenbiss vielleicht doch was sein könnte. Das konnte alles ausgeschlossen werden. Es wurde Echo gemacht vom Herzen und naja, das ganze komplette Programm. Naja, und dann kam ich nach 10 Tagen nach Hause und hatte natürlich auch schon massive Nebenwirkungen von einem Medikament, was ich gekriegt hatte. Aber leider Gottes, wie man das so sagen will, sollte ich eigentlich praktisch da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe.
Direkt wieder in den Stall weiterarbeiten.
Ja, also praktisch gleich wieder für alles zuständig sein. Und das habe ich dann noch etwa eine Woche mitgemacht. Und dann habe ich in einer, dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion den Hof verlassen.
Wow.
Habe alles zurückgelassen und habe nachts nach und nach Sachen ins Auto gebracht und bin dann abgehauen.
Wie lange nach deinem Schlaganfall war das?
Eine Woche. Also 10 Tage, also wie kommt das denn? 10 Tage, sag mal gut, nicht ganz 3 Wochen. Dann bin ich abgehauen. Und da letztendlich habe ich mich dann erstmal in ein Hotel mich abgesetzt und bin da etwa, ja, wie lange bin ich da gewesen? Auch 10 Tage. Und dann bin ich eigentlich nie wieder, also nicht richtig auf dem Hof zurückgekehrt. Bin dann in mein Elternhaus gegangen, bin da geblieben und habe zwar noch versucht, den Hof praktisch zu übergeben, also die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, zu übergeben. Habe viele, viele Diskussionen und Auseinandersetzungen mit meinem Ex-Mann da in der Zeit gehabt. Und bin dann praktisch erst 3,5 Monate nach dem Schlaganfall in die Reha gekommen. Die sollte noch wesentlich später stattfinden, weil der Schlaganfall eben nicht so schlimm war, haben die einfach verpennt, mich irgendwo anzumelden für eine Reha. So, und da mein Hausarzt zu dem Zeitpunkt dann auch im Juni dann im Urlaub war, bis das dann alles genehmigt worden ist, dann kriegte ich Bescheid, da sollte ich im Dezember 2018 an die Ostsee und da habe ich dann Alterskasse, oder heißt das ja bei uns, also der zuständigen Krankenkasse gesagt, ich sage, bis dahin lebe ich nicht mehr. Ich sage, das halte ich nicht, das schaffe ich nicht. Es ist hier psychisch gesehen, ist das ein Ritt ohne Ende. Naja, da müssen sie sich um eine Klinik selber bemühen. Und somit habe ich viel telefoniert und konnte dann nach gut 4 Wochen Ende August 2018 in eine Reha-Klinik kommen. Und da stand schon, als ich da ankam, sagten sie, wir müssen sie erstmal komplett ruhig stellen, bei ihnen kündigt sich der zweite Schlaganfall an.
Okay, bevor wir jetzt wieder ins nächste Thema einsteigen, lass uns ruhig nochmal eben einen Schritt zurückgehen, weil da ist ja sehr viel passiert.
Ja.
Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, dass du einfach nachts deine Sachen gepackt hast?
Am meisten gelitten hat darunter meine Tochter.
Und deine Tochter war 11?
Genau. Also es wurde mir auch vorgeworfen, meine Kinder zurückzulassen, dass ich die da zurückgelassen habe. Und ich habe immer nachher gesagt, was nützt ihnen denn, wenn die Mutter nicht überlebt?
Also für dich war klar, entweder haue ich jetzt ab oder ich kann nicht mehr.
Genau, dann war es das irgendwann. Also ich sage jetzt immer, wenn ich gefragt werde, mein Hauptfokus war, mein eigenes Leben zu retten.
Ja.
Das war mein Hauptfokus. Natürlich ist diese Zeit für beide Kinder, auch wenn der Große sehr ja schon erwachsen war, in Anführungsstrichen, ja sehr prägend gewesen. Ich habe aber im Nachgang immer das Gespräch mit meinen Kindern gesucht und um das zu erklären. Und meine Tochter ist da sehr offen gegenüber und mein Sohn nicht. Und der hat das eigentlich ausgeblendet und obwohl er mir das Leben gerettet hat, muss man erst so sagen, durch seine Geistesgegenwärtigkeit, um mich ins Krankenhaus zu bringen, verdanke ich ja praktisch mein Leben. Aber im Nachgang ist es eben, ja, sind manche Sachen natürlich nicht optimal gelaufen. Aber ja, ich war praktisch alleine. Man muss es einfach so sagen, ich war auf mich alleine gestellt und musste da auch alleine durch.
Hm. Und dann bist du in die Reha gekommen, hast dafür gekämpft, dass du da einen Platz bekommst. Und dann sagten sie dir, eigentlich ist schon wieder kurz vor 12.
Genau. Und das hat dann wirklich lange, lange gebraucht. Und ich bin auch eine ganze Zeit da gewesen, 6 Wochen. Und es sollte eigentlich noch eine zweite Reha angeschlossen werden, Richtung psychosomatische Reha. Aber ich hatte eben dann gesagt, ich muss nach Hause, ich muss mich dem Konflikt stellen, wie es dann auch weitergeht.
Ja.
Das ist ja so, ich kann das ja nicht vor mir aufschieben. Ich hatte natürlich das eine oder andere mich schon rausgezogen und so und hatte dann auch die eine oder anderen Informationen gekriegt, was dann zu Hause so abgeht. Das hat natürlich alles nicht dazu beigetragen, zum Genesungsprozess beigetragen. Und ja, aber letztendlich, ja, ich hatte dann eine super tolle Psychologin in der Zeit da in der Reha und die hat mich dann auch, ja, mich wieder so aufgefangen und aufgebaut, dass ich eben das angehen konnte. Und letztendlich hat die Klinik auch hier vor Ort für gesorgt, dass ich Anlaufpunkte habe, wenn es gar nicht gehen würde. Ne? Also, dass ich dann auch psychologisch aufgefangen werde.
Mhm.
Also, ich hatte großes Glück mit den Ärzten da und mit der Psychologin, und die haben wirklich tolle Arbeit geleistet, auch mich konditionell wieder auf Vordermann zu bringen, weil ich doch die Einschränkung auf der linken Seite habe und das ja selber gar nicht so wahrgenommen habe. Ne? Also ich konnte ja wieder laufen, ich konnte ja wieder sprechen, aber es waren und es sind ja bis jetzt immer noch oder verstärkt jetzt kommt es wieder Einschränkungen eben auf der linken Seite.
Mhm. Was genau heißt das?
Empfindungsstörung. Also ich bin ganz empfindlich in der Muskulatur.
Ja.
Und manchmal auch so, ja, und wenn ich sehr gestresst oder aufgeregt bin, auch Wortfindungsprobleme, dass es nicht rauskommt. Oder auch, dass ich beim Schreiben merke, dass ich mal Wörter verdrehe, also, ne, dass ich das nicht richtig voreinander kriege. Und ja, aber hauptsächlich diese Empfindungsstörung an der, ja, praktisch an der an der Haut, praktisch die obere Muskulatur. Also ich bin total empfindlich auf Druck.
Mhm.
Wenn ich mich stoße und so, das tut mir dann weh. Und ich kriege ja ganz viele blaue Flecke eben durch diese Medikamente, weil ich ja auch Blutverdünner nehmen muss.
Also es hat schon immer noch Auswirkungen bis heute.
Ja, und das ist eben, das wird mich natürlich begleiten. Also da bin ich mir komplett bewusst, dass es so ist. Aber es ist eben darum, wie gehe ich damit um?
Da kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal hin. Aber erzähl mal, wie war das denn nach der Reha, als du nach Hause gekommen bist?
Also ich bin nach ja praktisch hier in mein Elternhaus zurückgekehrt. Und war dann ja praktisch, hatte das Wochenende da drauf, meine Tochter dann hier zu mir zu Besuch bekommen. Und ich musste mich ja erstmal zurechtfinden. Ich musste erstmal überlegen, wo geht's hin. Und ich war aber schon auch so pietsch gewesen, dass ich mich mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt hatte. Und ja, das musste dann jetzt ja auch seinen Gang dann nehmen, wie es dann weitergeht. Also erstmal komplett auf sich selber gestellt und natürlich überlegen, wie geht's für mich weiter.
Mhm.
Und ich habe dann relativ mir dann auch einen Job gesucht.
Okay, also für dich war sofort klar, nicht mehr zurück auf den Hof, nicht mehr zurück zu dem Mann, das war's.
Das war also praktisch zwischen Schlaganfall und Reha kristallisierte sich das ja immer mehr raus, wo ich das dann irgendwann auch den Mut gehabt habe, nein, ich möchte das nicht mehr. Und meinem Ex-Mann war das dann, der hat mich dann noch zur Reha gebracht, was mir dann auch noch auch nicht gut getan hat letztendlich. Und dem war es dann auch dann klar, als er mich dann da abgeliefert hat, dass die Ehe beendet ist.
Okay, also da musst du dir gar nicht mehr viel drüber sprechen. Das war irgendwie klar.
Ja, das hatte sich natürlich durch die Wochen davor immer mehr rauskristallisiert. Und dann muss es ja dann seinen rechtlichen Gang dann praktisch nehmen. Ne?
Mhm.
Ja, und das hat dann eben Das war dann auch nochmal eine gute Hausnummer, die ich dann durchzustehen hatte. Aber letztendlich haben wir das, ja, wie soll ich sagen, haben wir das über die Bühne gekriegt. Für mich vielleicht. Ja, andersrum. Ich habe nachher einfach dann auch einfach für mich selber gesagt, für mein eigenes Seelenheil, ich sage, ist okay, wir einigen uns jetzt da drauf und dann ist gut und dann sind wir auseinander. Was du mit dem Rest noch alles behältst oder nicht behältst oder hin oder her, dann ist das so. Punkt. Das eine andere habe ich und ich weiß einfach, dass das auch eine Art Machtausdruck es war von seiner Seite aus, aber ich will mich da einfach nicht mehr, ich wollte irgendwann auch nicht mehr, ich sagte, ich will jetzt einen Strich machen, es soll vorbei sein, es soll rechtlich sein, fertig, aus und gut ist. Mhm. Und jeder geht seiner Wege.
Mhm. Wie ging es dir denn damit, auch den Hof hinter dir zu lassen?
Ganz schwer. Also ich habe ja, der landwirtschaftliche Betrieb existiert ja nicht mehr. Es wäre für mich ein emotionales Desaster gewesen, zu sehen, wie die Tiere vom Hof gehen. Also wie die sind verkauft worden dann zu dem Zeitpunkt. Und also ich glaube, ich wäre ein zweites Mal gestorben, sage ich mal. Also das wäre ganz schlimm für mich gewesen. Also ich habe dadurch, dass ich diesen Schritt gemacht habe, da wegzugehen, bin ich natürlich dem einen oder anderen auch aus dem Wege gegangen. Hm.
Ja, vielleicht auch aus Selbstschutz. Hm. Ja, ja, quasi wenn so der einzige Ausweg, den du noch gesehen hast, Flucht oder das war's.
Ja, genau. So, und es ist ja, wir haben trotz alledem nicht verlernt, miteinander zu reden.
Hm.
Mein Ex-Mann und ich. Also wir haben auch da, ja, das eine andere kam dann ja mal hoch, aber letztendlich ist es so, weil wir ja nur noch die relativ junge Tochter haben, mussten wir ja auch mal miteinander reden. Und in der Corona-Zeit ist dann meine Tochter ganz bei mir geblieben und ist lebt seitdem bei mir. Und letztendlich haben wir uns da irgendwo auch dann geeinigt. Also ich sage immer, ich bin immer so leben und leben lassen. Also ich bin vielleicht dazu sehr auch zu gutmütig, aber ja, er musste den Betrieb abwickeln. Er musste, ja, letztendlich ist es ja bei seinem Elternbetrieb, er musste das alles dann abgeben und dem auch verlassen und ähnliches. Aber er hat auch seinen Weg gefunden und so wie ich auch meinen Weg gefunden habe.
Hm.
Na, und verbunden bleiben wir immer weiter durch die Kinder. Und und letztendlich ist es halt so, ne? Ich habe auch mal irgendwann gesagt zu meinen Kindern, vielleicht musste ich diesen Mut haben, um uns alle zu retten.
Hm. Was glaubst du denn, wäre passiert, wenn du damals nicht dieses Wachrütteln durch den Schlaganfall gehabt hättest und wenn du nicht gegangen wärst?
Da wäre ich da nicht mehr. Ich wäre bestimmt irgendwann voll in die Knie gegangen und sag ich mal, noch einen Schlaganfall zu haben und mich in die Abhängigkeit, also Abhängigkeit sprich Hilfe von anderen zu begeben, also sprich, dass ich auf alles angewiesen bin, dass sich jemand dies macht, jenes macht. Ich glaube, das wäre nicht mein Fall gewesen, glaube ich nicht.
Also das war auch so eine große Angst bei dir, dass das nochmal passiert und du dann pflegebedürftig wirst.
Ja, genau, dass ich ein Pflegefall werde. Ja.
Mhm.
Weil ich das eben bei meiner Mutter selber gesehen habe und ich weiß, wie ihr das damit gegangen ist und das ist ja nicht.
Wie ging es dir denn die ersten Jahre nach dem Schlaganfall, als du wieder angefangen hast, dir ein neues Leben aufzubauen?
Ich habe in der Landwirtschaft letztendlich doch noch irgendwo gearbeitet, eben aber als eben so eine Kraft außer Betriebs, als Betriebshelfer praktisch, wo ich vorher selber Kunde war, als wenn ich krank gewesen bin, war ich letztendlich jetzt eine Person, die dann auf Betriebe ging, die selber dann Hilfe brauchten durch Krankheit, durch Reha oder. Also meinen Bezug zur Landwirtschaft habe ich nie verloren. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht bis 2020.
Hm.
Also parallel Betriebshelfer betrieben und Hauswirtschaft eben in Privathaushalten. Und dann seit 2020, durch die Corona-Situation, hatte meine Firma sich noch zertifizieren lassen, um eben Alltagsbegleitung anzubieten, was eben über die Pflegekassen abgerechnet wird. Und ich habe, als meine Mutter pflegebedürftig wurde, habe ich noch Pflegeassistenz gelernt und somit kam ich ja auch vom Fach und ich habe auch eine Zeit lang als Betreuungskraft gearbeitet in dem Bereich. Und somit bin ich seit 2020 Alltagsbegleiterin und betreue eben ältere Herrschaften, wie auch Familien mit Kindern mit Handicap. Und da gehe ich drin auf. Das ist auch so meine Passion heute.
Okay, also quasi nach der leidenschaftlichen Landwirtschaft deine nächste Leidenschaft.
Genau. Also ich habe es immer schon mit Menschen gehabt und auch so in meiner Zeit als Landwirtschaft habe ich immer einen guten Draht zu allen, auch Geschäftspartnern gepflegt und auch wenn wir Mitarbeiter oder Leute hatten, die habe ich immer gut besorgt und behandelt und alles. Und auch als Betreuungskraft im Pflegeheim, wo ich gearbeitet habe, hat das mir immer viel Freude bereitet. Und die Landwirtschaft eben hier im ländlichen Raum verliert man den Bezug ja nie ganz. Ne, man hat da ja immer noch irgendwelche, die man kennt. Und in meiner Familie sind auch noch aktive Landwirte vorhanden. Und somit werde ich den Bezug da nie ganz verlieren.
Hm. Meine Katze macht gerade Unsinn, sorry.
Habe ich gerade gesehen. Habe ich gerade gesehen, die strunzelte da gerade längst.
Ja, ich musste mich mal ganz kurz bewegen, weil meine Beine eingeschlafen waren und sie lag auf meinem Schoß. Das fand sie gar nicht gut und jetzt ist sie meckernd von dannen gezogen. Die kommt bestimmt gleich wieder. Was würdest du denn sagen, wie sich dein Alltag heute anders strukturiert? Also gibt es Dinge, wo du sagst, da achtest du heute drauf, damit du nicht mehr in diese Stressmomente kommst?
So sage ich mal so, ich höre ganz verstärkt darauf, was mein Körper mir sagt. Ich frage mich morgens schon, na, alles okay bei dir? Also ich höre ganz, also die Signale meines Körpers höre ich sehr stark. Ich tue sehr viel für meine mentale Gesundheit, muss ich sagen. Ich habe mich in der Zeit auch das eine oder andere noch fortgebildet, um einfach auch selber zu verstehen, was ist mit dir passiert? Warum hast du so reagiert? Warum hast du das alles so erduldet? Und praktisch so ein bisschen mich selber auch therapiert. Und das hat mir dann also sehr viel gebracht. Und mein Leben ist natürlich jetzt gar nicht vergleichbar, wesentlich entspannter.
Hast du denn eine Antwort für dich gefunden, warum du das so lange mitgemacht hast?
In der Landwirtschaft gibt es noch ein sehr klassisches konservatives Denken. Und ich komme selber auch aus der Landwirtschaft und bin natürlich auch stark geprägt durch mein Elternhaus. Und da ist das einfach so, da arbeitet man, man ist für die Familie da, man kümmert sich um den Partner. Also diese klassische Rollenverteilung. Und da hat man da nicht drüber nachgedacht. Dann ist das halt. Mhm. Und dann nimmt man sich selber nicht so ernst. Mhm. Und das ist das weiß ich jetzt halt, ne? Und ja, warum es halt, wenn man was mit Herzblut tut und wenn man Tiere, die an einem anvertraut sind, nicht alleine lassen möchte, dann erduldet man einfach. Oder man funktioniert oder man nimmt sich selber nicht so wichtig. Und das ist, und ich habe einen großen Vorteil mit meinem Arbeitgeber, wo ich arbeite und wo ich einfach wirklich das auch einbringen kann, was mich ausmacht und was ist eine ganze Menge wert, was mich jetzt auch immer motiviert, immer am Ball zu bleiben, immer mich weiter zu verbessern und ja, mich einzubringen für das, was ich gerne mache.
Würdest du denn sagen, dass du dich in dem ganzen Zeitraum auch nochmal anders kennengelernt hast?
Ja, definitiv. Also erstmal habe ich festgestellt, wie soll man so sagen, mit jedem Jahr, die jetzt weiter ins Land geht, komme ich so mehr meiner eigenen Essenz, die mich ausmacht, die mich als Mensch ausmacht, ich komme mir immer näher. Habe ich mich stark angepasst, Und ja, war dann, mein Vater starb, da war ich 29, als meine Mutter starb, war ich 39. Also ich habe relativ früh meine Eltern verloren im Verhältnis. Und ich habe mich, dann habe ich gesagt, nee, also das ziehst du jetzt durch, das machst du, du bist so erzogen, du jammerst nicht, du machst. So, und jetzt merke ich aber immer mehr, dass ich so zu dem eigentlich komme, wo ich eigentlich mich für berufen fühle. Und immer mehr zu meinem, ja, eigentliche Aufgabe, sag ich mal, hier auf Erden komme, dass ich eben für Menschen helfen, da sein Ansprechpartner, beziehungsweise sie in den Situationen unterstütze, wo man sich dann doch oftmals alleine fühlt.
Ja, dass du anderen Menschen helfen kannst, da, wo dir keiner helfen konnte.
Genau, und wo man eben, kann kein, ja, als externe Kraft guckst du auf bestimmte Situationen ganz anders als die Leute, die damit, sag ich mal, im inneren Kreis sind. Und das sehe ich so in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit auch. Die ganz nah bei den Personen sind, die haben natürlich viel mehr zu kritisieren, weil sie die ja praktisch ihr ganzes Leben kennen. Und ich komme dann so als externe Kraft dazu und sage so, ja, aber guck doch mal, wie wärst du in der Situation? Wie würdest du dich denn fühlen? Findest du das dann auch toll, wenn dann einfach so über deinen Kopf bestimmt wird? Nö, das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ich sage, ja, warum machst du es denn?
Wenn du heute als Externe in deine damalige Familie reingehen würdest, was würdest du dir denn da raten?
Du musst was ändern. Du musst dir auch Unterstützung suchen, die dich irgendwo entlastet. Also sprich, dass du nicht für alles zuständig bist. Was ich immer gemeint habe, ich bin nicht ersetzbar. Das bin ich. Also die Erkenntnis habe ich. Jeder von uns ist ersetzbar. Zwar nicht ein 1:1, wie man ist oder was einem ausmacht, aber wir sind ersetzbar, überall. Und diese Erkenntnis, die tut weh. Ja? Also zu sagen und zu wissen, man ist ersetzbar, das musst du schon mal, andere können das auch, was du kannst, du bist, hast kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist aber eine Erkenntnis, die tut aber weh. Da fühlst du dich in deinem Ego aber ziemlich angekratzt. Und das habe ich, die Erkenntnis habe ich gehabt. Und es waren ja eben auch Menschen da, die im Vorfeld immer schon gesagt haben, Mensch, wie lange willst du das eigentlich hier noch alles mitmachen?
Okay, also die Menschen gab es.
Die Menschen gab es. Also als ich den Schlaganfall gekriegt habe, haben gleich 3 Stück unabhängig, die kannten sich nicht mal untereinander, zu mir gesagt, na, hast du es jetzt begriffen? Ja, das will man ja nun gar nicht hören.
Und ja, aber dann hattest du es begriffen.
Ja, dann hatte ich es begriffen, aber ich sah es immer noch nicht so ganz ein. Also es ist so, ich war vom Naturell her, ich suchte die Schuld bei mir selber. Also ich habe nicht erkannt, dass auch äußere Umstände dazu geführt haben, sondern ich habe mir den Schuh für mich angezogen. Ich habe gesagt, du bist schuld, du hast irgendwas nicht gemacht, du hast irgendwas nicht berücksichtigt und naja, dann kommen ja mal die wildesten Theorien, wo das herkommt, aber letztendlich war es eben doch eben den Dauerstress, den ich da ausgesetzt war und den man sich ja auch selber zum Teil gemacht hatte, der hat dazu geführt.
Ja, den man sich selber macht oder wo man dann eben auch keine Grenzen setzt, ne, und das mit sich machen lässt auch an manchen Stellen.
Genau.
Du hast vorhin mal gesagt, dass du... Ja, sag ruhig nochmal.
Ja, weil du hattest ja noch gefragt, habe ich festgestellt. Ja, und eben mit jedem Jahr mehr bin ich mir meinem Wert bewusst und weiß auch, meine Grenzen zu setzen und auch zu sagen, mache ich nicht.
Sehr gut. Also, nein, ist ein vollständiger Satz, ne?
Ja. Ohne weitere Erklärung.
Genau, nein, Punkt. Du hast vorhin auch noch gesagt, dass du das heute auch, dass du, wie hast du das, ist es deine Arterie, die sich dann irgendwie wieder mehr verschließt? Oder
ja, meine Halsschlagader.
Deine Halsschlagader.
Ja, meine Halsschlagader, genau, die fängt an zu pulsieren. Und das ist für mich dann immer der Punkt, Achtung. Hier ist irgendwas gewesen, was dich unheimlich aufgeregt hat. Das muss gar nicht mal, mir muss man das gar nicht mal unbedingt anmerken, aber ich merke das.
Ja.
Also sag ich mal, bin ich ganz ehrlich, jetzt wo ich mit dir spreche, merke ich erst auch, weil ich natürlich jetzt Sachen nach oben hole, wo ich mich ja eigentlich nicht mehr so viel mit beschäftige oder beschäftigen möchte.
Okay.
So, aber ich habe dazu gelernt, dass ich mich dann eben erde, mich sammle und natürlich das auch mit zunehmenden Jahren frage, was ist denn jetzt gewesen, was dich getriggert hat? Hm. Was hat das denn jetzt ausgelöst? Warum reagierst du gerade? Das können Menschen sein, das können Situationen sein, das können eben auch die, ich kann einen Traum haben, werde ich wach? Boah, da kribbelt es an der Seite. Dann versuche ich den Traum zu rekonstruieren und dann weiß ich schon, ach, okay, das kommt aus der Seite. Ja, dann mache ich gerade tiefe Atemzüge oder ich stehe, wenn das nachts ist, ich stehe auf, laufe durch die Gegend, beruhige ich mich wieder und dann ist das auch wieder gut. Hm. Oder wende dann Lavendelöl an, genau an der Stelle und dann ist das nach einer halben Stunde auch wieder erledigt.
Mhm.
Aber ich habe damit gelernt, zu fragen, warum reagierst du jetzt denn so?
Ja.
Weil letztendlich ist es ja eine Emotion, die irgendwo, mein Körper sagt mir dann ja in dem Moment, hallo, du reagierst jetzt gerade auf irgendwas.
Früher, wenn dein Körper sagt Hallo, dann sagst du, ja, ich höre dir zu.
Ja, jetzt höre ich ihm zu. Damals glaube ich nicht so.
Mhm.
Aber da kommt natürlich auch die Lebenserfahrung aus und die Lebenserfahrung und die Erfahrung an sich dazu. Und ich muss ganz ehrlich für mich gestehen, seit ich über 50 bin, sehe ich manche Sachen doch noch ganz anders. Und die Erkenntnis, die man jetzt manchmal hatte, oder jetzt hat, die hätte man sich damals auch gewünscht. Und ein guter Freund von mir hat zu mir mal gesagt, er sagte, du hast damals Entscheidungen getroffen auf die Informationen, die du zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hast.
Ja, so ist es.
So, und jetzt ist es so, du hast Informationen und Wissen, was du zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wusstest. Also brauchst du die Entscheidung, die du damals getroffen hast, heute nicht schlecht machen.
Ja.
Du warst zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und ich hatte mich bewusst für das Leben in der Landwirtschaft, für die Ehe und meine Kinder entschieden.
Hm.
Das wusste ich bewusst. Mein Vater hatte mir gesagt, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Ne? Aber im Nachgang kann man da natürlich ganz viele Sachen sagen. Ach, ne? Das war aber ja nun gar nicht richtig. Hättest du. Aber trotzdem, aufgrund des Satzes von einem guten Freund, reflektiere ich das.
Ja.
Und darum.
Ja.
In dem Moment war es die richtige Entscheidung.
Ja.
Und es waren schöne Jahre, es waren schwere Jahre. Es ist eben so gewesen.
Mhm. Ja, ich glaube, wichtig ist es da auch, sich an die positiven Dinge zu erinnern und sich das zu bewahren und das mitzunehmen.
Was ich positiv immer in Erinnerung habe, ist eben diese Naturverbundenheit.
Hm.
Jetzt so, wenn die Natur so erwacht, das ist jetzt immer noch so, es ist für mich die schönste Zeit, ich bin Frühlingskind, ich bin im März geboren, die schönste Zeit für mich, wie die Natur erwacht, das habe ich die ganzen Jahre gehabt. Also wenn wir die Kühe draußen hatten, die Kühe dann zu holen am Morgen, wenn das dann noch der Tau auf den Weiden lag und die ganz friedlich grasten und ich die dann zusammengetrieben habe und dann die dann zum Hof getapert sind, das war für mich die schönste Zeit.
Ja, kann ich so gut nachvollziehen.
Kaffee morgens im Kaffee auf der Terrasse trinken, wenn gerade alles die Natur erwacht ist, ne? Also schöner geht's nicht, ne?
Das stimmt absolut, ja. Morgens schön mit dem Kaffee auf der Pferdewiese, das ist dann mein Leben.
Ne, und diese Verbundenheit zur Natur, die habe ich behalten.
Mhm.
Also das ist für mich das A und O, ne? Und die gibt mir auch Kraft. Also da muss ich sagen, habe ich schwere Zeiten, dann gehe ich auch raus. Wir haben ja einen großen Garten, gehe ich nämlich meine beiden Hunde mit raus. Das ist für mich, da schöpfe ich Kraft und alles. Und wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, dann ist das auch so. Ich akzeptiere einiges. Dann ist viele finden ja die Dunkelheit als bedrohlich. Ich finde die Dunkelheit schön, weil sie einfach so still ist und mich einhüllt und einfach dann auch für mich die Möglichkeit bietet, mal nach innen zu schauen.
Ja, absolut. Was würdest du denn so im Nachhinein sagen, Was hat sich Positives aus der ganzen Situation ergeben?
Mich wieder selber gefunden zu haben.
Hm.
Also meine Essenz, sag ich mal, ne, was mich ausmacht.
Hm.
Also ich bin da total unaufgeregt und auch nicht selbstkritisch, kann man nicht sagen. Aber ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ich stehe da auch zu. Und meine, ich bin immer ehrlich und authentisch. Und das war ich früher immer schon so und das bin ich auch immer weiterhin geblieben. Also ich habe mich, viele Sachen haben sich verstärkt und ich bin dankbar für diese Möglichkeit der Reflexion und ich bin dankbar dafür, dass ich eben noch immer da bin, wo ich bin und hoffe noch, dass mir noch viele Jahre verbleiben, trotz der körperlichen Einschränkungen, die ich doch zum Teil habe.
Hm.
Ja, und um das eben auch noch rauszutragen, ne? Also auch da noch das, was ich gut finde und schön finde, dass ich da noch anderen Menschen das auch noch geben kann.
Hm. Gibt's noch etwas, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig zu sagen?
Ja, dass man eine Krise oder ein einschneidendes Lebensereignis sieht als Chance zu reflektieren und einfach mal drüber nachzudenken, wo stehe ich und wo will ich hin.
Hm.
Also wir sind ja alle sehr trainiert dadurch, alles sehr negativ zu sehen. Eine Krise wird ja mal sehr negativ gesehen, aber manchmal ist es vielleicht auch die Chance, nochmal drüber nachzudenken, wo bin ich denn jetzt? Bin ich so zufrieden mit dem, was ich jetzt gerade habe? Oder gibt es irgendwo Möglichkeiten, noch was zu ändern? Und wer hilft mir dabei? Und auch dann nach dem Grund zu fragen, warum bin ich denn dahin gesteuert? Ne? Warum ist das Schiff dahin gesteuert? Also ich betrachte mein Leben ja als Lebenszug. Als einen Zug. Also es sind immer Leute, die steigen ein, begleiten mich ein Stück und steigen dann wieder aus. Und es sind Leute, die sind immer da. Zwar nicht immer vorne im Führungsabteil, sondern irgendwo sitzen die. Das sind so wie meine Geschwister und mein Partner jetzt. Und dann gibt es eben das Abteil der Erinnerung, dann für die, die nicht mehr da sind. So, und dann kann man sich dann eben vorstellen, dass dieser Zug in einer Krise oder in so einer Situation an einer Weiche steht und da ist ein Stoppschild. Und dann sollte man an der Weiche doch im Moment eben innehalten und überlegen, soll der Zug jetzt nach rechts fahren oder soll der nach links fahren, wenn das Signal zur Weiterfahrt gegeben wird. Genau, und jede Krise eben sehe ich einfach, sich zu beschäftigen mit einem selber, dass man Angst dabei hat. Das ist ganz normal. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass Angst einmal auch geprägt ist durch das, was man selber erlebt, also praktisch im Elternhaus, was einem vorgelebt wird und dass es eben auch sehr ego-bestimmt ist.
Ja.
In dem Moment, wenn ich Angst habe, habe ich das gerade auch nochmal wieder gehabt und alles, dann nehme ich mich einfach zurück und sage so, wo kommt denn jetzt auch wie Halsschlagader? Wo kommt denn jetzt diese Angst her? Was will das denn jetzt sagen? Warum ist das jetzt gerade da? Schreib dir doch mal auf, was hast du denn jetzt bis jetzt alles geschafft? Wo bist du denn? Das ist auch so. Aufschreiben. Ich habe meine Lebenslinie geschrieben. Ich konnte die ganze Zeit, als ich im Betrieb war, konnte ich jedem Jahr zuordnen, was gewesen ist. Das kann ich jetzt nicht mehr. Also sag ich mal, man hat dann durch den Abstand, verliert man das eine oder andere auch, den Blick dafür, weil man einfach in dem Hier und Jetzt lebt. Ne? Also das habe ich auch halt gelernt, ne? Dass der gegenwärtige Moment der kostbarste Moment ist.
Mhm. Richtig schön. Liebe Heike, vielen, vielen Dank dafür, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es war so schön, dass du heute hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Und auch vielen, vielen Dank an unsere ZuhörerInnen. So schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Sehr, sehr gerne könnt ihr mir oder auch für Heike Nachrichten über Instagram schicken auf gedankenknoten_podcast. Wenn ihr Nachrichten an Heike habt, dann leite ich das auch sehr, sehr gerne weiter. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!
Das war Gedankenknoten. Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.